Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard und ihren Gästen über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und es voraussichtlich auch noch lange bleiben wird. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über die Büros der Zukunft. In der frühen Phase der Pandemie war es so, dass das Homeoffice groß an Bedeutung gewonnen hat und der Arbeitsplatz im Büro, also am Sitz des Unternehmens, an Bedeutung verloren hat. Aber ist das noch so? Und welche Lehren haben wir aus dieser Zeit gezogen? Welchen Einfluss hat Corona auf den Büromarkt und auf das Arbeitsrecht der Zukunft? Darüber möchte ich heute mit meinen Gesprächspartnern sprechen. Das ist zum einen Sebastian Lindner, Geschäftsleiter des Bereichs Bürovermietung beim Immobilienunternehmen Antion und Sebastian Juli, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht hier bei Vanguard. Wir beginnen unsere Diskussion immer mit einem Beispiel aus der Praxis. Das möchte ich diesmal nicht aus der juristischen Praxis nehmen, sondern aus Ihrer Praxis, Herr Lindner. Antion hat ja gemeinsam mit einem Partner das Unternehmen Projektlabor gegründet, eine Gesellschaft, die sich mit Arbeitsplatzkonzepten beschäftigt. Wie sieht inzwischen für das Projektlabor und dann natürlich auch für Antion die Beratung in der Praxis aus? Also was hat sich in den anderthalb Jahren Pandemie für das Projektlabor verändert?
Hallo erstmal. Zunächst einmal ist es sicherlich so, dass der Beratungsbedarf bei Unternehmen deutlich gestiegen ist. Und das hat man in der Zeit der Pandemie, in den jetzt anderthalb Jahren, sicherlich sehr, sehr stark gemerkt, dass Unternehmen teilweise nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten und auch wie sie vor allen Dingen gut oder schlecht darauf vorbereitet waren. Das heißt, einige mussten in der IT erstmal Vorkehrungen treffen, um überhaupt alle Leute nach Hause zu schicken und ein Arbeitsplatzumfeld zu ermöglichen, dass es überhaupt möglich ist zu arbeiten. Ja. Und dann kam oder kommt jetzt aktuell die Phase, wo man sagt, okay, wollen wir die Leute wieder zurückholen? Wie viel wollen wir wieder zurückholen? Und wie viel Flexibilität wollen wir auch gewähren? Da setzt genau Projektlabor an und auch unsere Arbeit mittlerweile, dass wir viel, viel früher mit den Unternehmen in Kontakt treten wollen, um halt diesen Beratungsbedarf zu befriedigen und auch Hilfestellung zu leisten, um dann am Ende Entscheidungen treffen zu können. Verbleibe ich in der Immobilie? Passe ich sie an?
Können Sie das an einem Beispiel mal erklären? Also haben Sie so einen aktuellen Fall, wie das dann abläuft oder was jetzt die Bedürfnisse sind, die die Unternehmen haben?
Die sind offen gestanden sehr, sehr unterschiedlich. Also wir können da von Kanzleien sprechen, um in dem Umfeld von Herrn Juli zu bleiben, aber auch von IT-Unternehmen, ja, die sich alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit dem Thema Bürokonzepten befassen. Wir haben eine Kanzlei beraten, die Partnerbüros flexibilisiert haben. Das heißt, es war nicht mehr das Namensschild vorne dran in der neuen Bürowelt, sondern es wurde das Einzelbüro weiterhin beibehalten, aber buchbar. Und damit wird man so ein bisschen dem Gedanken und auch der Idee gerecht, dass von zu Hause arbeiten möglich ist, bei Mandanten arbeiten möglich ist, aber halt auch weiterhin die Rückzugsfläche. Und das ist für Kanzleien, für Rechtsanwälte, Berater weiterhin wichtig, konzentriertes Arbeiten in einem abgeschlossenen Büro, aber halt nicht mehr mit dem Namensschild und dem eigenen Schreibtisch aus Massivholz, um mal in bildlichen Sprache zu sein.
Dann kommen wir doch in die Praxis der Kanzleien. Herr Juli, wie ist das? Sie haben mit Projektlabor zusammengearbeitet schon vor der Pandemie. Was war der Weg, den Sie sich damals vorgenommen haben und wie hat sich dieser Weg verändert durch Corona?
Also wir haben, das hängt damit zusammen mit der Laufzeit natürlich unseres Mietvertrages und auch der Frage, bleiben wir hier? Also das ist auch das, was Herr Lindner ja gerade schon am Anfang beschrieben hat. Das war am Anfang eine Bestandsaufnahme. Was können wir in dieser Immobilie realisieren und wie müsste gegebenenfalls eine Immobilie aussehen, damit wir als Kanzlei dort zukunftsfähig arbeiten können? Und wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, die Mitarbeitenden bei uns alle mit einzubinden, also auch juristische und nicht juristische Mitarbeitenden. Das ist bei uns ziemlich wichtig. Und in dem Zusammenhang haben wir eine Befragung gemacht und da wurden auch Bedürfnisse dargestellt, wie wir das Büro dann gegebenenfalls umgestalten müssten. Und dann kam Corona. Und das hat natürlich bei uns den Büroalltag auch massiv beeinträchtigt, weil nämlich plötzlich keiner mehr im Büro war. Und das war auch nichts, was in dieser Mitarbeiterbefragung vor Corona rauskam, dass alle nicht mehr ins Büro wollen, hat eigentlich niemand gesagt oder kam nicht dabei raus. Aber plötzlich war es so, dass alle Mitarbeitenden und eben nicht nur juristisch Tätige, auch die nicht juristisch Tätigen, komplett flexibel arbeiten konnten. Also die IT hatten wir vorher schon. Und ja, dann, wie gesagt, hat das letztlich einen anderen Aspekt bei uns eingeführt.
Was steht im Moment an Ihrem Büro? Steht da Ihr Name oder steht da was anderes?
Wir haben tatsächlich gewechselt. Die Namen standen vorher an den Büros. Mittlerweile sind Städtenamen dort vor den Büros, damit wir wissen, welches Büro gerade wer benutzt oder sich da eingebucht hat. Und die Städtenamen wurden von den Mitarbeitenden hier frei gewählt genannt.
Okay, was ist Ihre Lieblingsstadt und damit Ihr Lieblingsbüro?
Kastrop-Rauxel gefällt mir.
Sehr nachvollziehbar, absolut. Und Sie haben wahrscheinlich auch keinen Massivholz-Schreibtisch mehr in Kastrop-Rauxel stehen.
In Kastrop-Rauxel nicht, nee, aber meinem alten Büro, da steht er noch, aber der wird jetzt verkauft.
Wir sind damit eigentlich ja schon mitten in der Gegenwart. Herr Lindner, wie sieht das im Moment in den Unternehmen aus? Also wie viel Fläche ist da noch frei von Menschen, die im Moment noch im Homeoffice sind und wie viel sind tatsächlich schon zurückgekehrt?
Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Also ich sehe es immer nur, ohne dass ich selbst zuletzt drin war, aber im Vorbeifahren am Vodafone Campus, wo, glaube ich, noch sehr, sehr viele im Homeoffice sind. Also bei Konzernen ist, glaube ich, die Quote derer, die zurückkommen, noch relativ gering. Wenn ich von uns selber spreche, war ähnlich wie beim Sebastian eigentlich so nie das Bedürfnis da jetzt zwingend weggehen zu wollen. Ja, also wir haben es versucht, immer in irgendeiner adäquaten Lösung und Quote sicherzustellen, dass das Büro weiterhin möglich ist. In der ersten Phase, wo so keiner richtig wusste, was möglich war, waren wir natürlich auch zu Hause, ja, und haben von zu Hause aus gearbeitet. Wir haben aber selbst schnell festgestellt, und ich glaube, da sind viele Unternehmen gerade an dem Punkt, dass das Büro ein ganz, ganz elementares Tool ist für die Mitarbeiter und auch so ein Sicherheitsthema ist, nämlich ich gehe zum Arbeitsplatz, ich tausche mich mit meinen Kollegen aus, ich kann konzentriert arbeiten. Und wir sagen immer, es gibt tagtägliche Arbeit, die ich überall erledigen kann. Es gibt aber Austauscharbeit und kreative Arbeit und auch die sozialen Aspekte, die kriege ich eigentlich nur im Büro befriedigt.
Was ist Ihr Eindruck bei den Unternehmen? Sind die noch unsicher? Weil das waren sie ja letztes Jahr. Was wird daraus? Ne? Brauchen wir nur noch die Hälfte? Müssen wir uns eine neue Immobilie suchen? Ist diese Unsicherheit noch da oder ist zumindest eine Planung und eine Perspektive stärker vorhanden?
Ich würde sagen, die Unsicherheit ist in Teilen immer noch da. Ja? Also es ist noch nicht so, dass alle sagen, okay, ich habe genau die Idee, wie ich zukünftig sitzen werde. Wir stellen aber dennoch fest, und das ist das, was ich eingangs sagte, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wächst, weil viele halt wirklich feststellen, ich verliere den Kontakt zu meinen Leuten, Führen von Leuten. Ich meine, das ist ein Thema, für was beide Welten hier auch betrifft. Ja? Also Führen von Mitarbeitern fällt deutlich schwieriger über digitale Tools als physisch im Büro. Die Stimmen, die wir so wahrnehmen, sind halt immer mehr, dass jetzt so Richtung Herbst die Mitarbeiter wieder zurückkommen sollen. Und daraus leiten wir auch ab, dass dann daraus eine wie auch immer geartete Strategie entwächst. Es wird sicherlich Unternehmen geben, die sagen, wir reduzieren unseren Bürobedarf von sehr, sehr groß zu, weiß ich nicht, 20% weniger, 15% weniger. Aber die Anforderungen an das Büro selbst werden deutlich steigen. Und das wird wieder Bewegung in den Markt bringen, weil ich dann wieder mehr Ausgleichsflächen schaffen muss. Ich muss Kreativität fördern. Und wir hatten das Thema damals in den Gesprächen, Lage ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Mitarbeiter. Also all das wird jetzt zusammengemengt und da setzt genau unsere Arbeit an oder die von Projektlabor vielmehr, dass man den Mitarbeiter und das Unternehmen, die Kultur in den Vordergrund setzt und wirklich mal hinhört und sagt, was wollt ihr denn eigentlich, wie glaubt ihr denn, sieht das Arbeiten der Zukunft aus?
Gibt es da schon so Beispiele, also wo Sie sehen, dass auf einer bestehenden Fläche sich sowas wirklich grundlegend verändert hat, dass da neue Dinge entstanden sind?
Ja, definitiv. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir hatten diverse Kunden, die früh angefangen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht gar nicht aus dem Aspekt heraus, wir wollen Fläche einsparen, sondern wir wollen uns moderner ausrichten. Und dann sind die Eindrücke der Pandemie sicherlich ein Brandbeschleuniger gewesen für solche Themen. Und dann gab es welche, die haben es gestoppt und haben gewartet, okay, wir gucken mal. Und welche haben es durchgezogen. Und da kann ich zum Beispiel von einer Wirtschaftskanzlei berichten, die halt auch ein modernes Arbeitsplatzkonzept mittlerweile umgesetzt hat in den bestehenden Flächen, wo wir oder Projektlabor auch wieder beratend tätig war, von wirklich Erarbeiten des Konzeptes bis zur Umsetzung, also auch Interieur und Farbwelten etc. pp. Okay.
Ja. Was brauchen die auf den Flächen? Also für mich mal zum Verständnis, also entstehen da Sportflächen oder entstehen da neue Konferenzräume? Was ist das?
Das ist schwer pauschal zu sagen, aber ich glaube, das ist es vielmehr, dass das wirklich Flächen offen gestaltet werden, dass sie einladend sind, dass wirklich Unternehmen auch bereit sind zu investieren in neues Mobiliar, in Equipment. Und dass es halt nicht mehr der klassische Tisch mit vier Stühlen dran ist, wo man sich hinsetzt, sondern es ist dann vielleicht eher ein Sofa mit der Möglichkeit, ein Screen anzusteuern. Es ist vielleicht auch einfach nur die PlayStation oder was auch immer, was dann in dem jeweiligen Teams gewünscht und gefordert ist. Aber es soll halt mehr ein Zusammen, ein Erlebnis. Ne? Wir beschreiben das manchmal so mit so einer, mit so einem Lagerfeueratmosphäre, ja, wo sich alle treffen und gerne zusammensitzen. Und wenn man in der bildlichen Sprache bleibt, muss es halt irgendwie ein Umfeld geben, in dem die einzelnen Mitarbeiter sich wohlfühlen. Deswegen ist es halt auch nicht Top-Down-Entscheidungen, ja, das stellen wir ganz, ganz häufig fest, sondern dass aus verschiedenen Gremien und Entscheidungsebenen Leute zusammengeholt werden, um halt ähnlich wie ihr es gemacht habt, halt Meinungen erstmal abzufragen.
Das ist auch die Erfahrung, die wir hier so in der Beratung machen. Es ist weniger eine Entscheidung der Geschäftsführung oder des Vorstandes, jetzt Büroflächen einzusparen, sondern jetzt die Rückschlüsse und die richtigen Rückschlüsse aus dieser, man kann schon fast sagen, Zeitenwende zu ziehen und die Mitarbeitenden dann eben da einzubeziehen und auch deren Wünsche zu hören. Das fängt schon beim Recruiting an. Ich glaube, da gibt es Umfragen, wie viele Prozent der potenziellen Mitarbeiter sich einen flexiblen Arbeitsplatz wünschen, auch örtlich flexiblen, zeitlich flexiblen Arbeitsplatz und davon natürlich auch ihre Jobwahl abhängig machen. Und auch wir haben nochmal eine Befragung unseres Teams durchgeführt und das deckt sich letztlich auch mit den Ergebnissen, die unsere Mandanten vorliegen haben bei ihren Befragungen, dass Kommunikation eben ein wichtiges Thema ist und auch während der Corona-bedingten kompletten Abwesenheit im Büro die größte Herausforderung war. Also technisch kann man viele Dinge machen, aber eben dieses die Kommunikation und hybrides Arbeiten.
Ja, die Emotion, die dann damit verbunden ist. Es klingt so ein bisschen, also man hat gemerkt, dass das Büro mehr bedeutet. Sie haben das gesagt, die Leute wollen auch zurückerkennen, dass das ein wichtiger Ort für sie ist. Und dann muss dieser Ort auch aufgewertet werden. Der ist dann emotional schon aufgewertet, aber muss dann wahrscheinlich auch räumlich, organisatorisch nochmal aufgewertet werden.
Und auch technisch. Ne? Also das wird ja das Nächste sein. Wie reagieren Eigentümer und Entwickler auf solche Veränderungen, ja, also wenn ich jetzt, also Großraumbüros gab es immer, ja, wir reden mittlerweile nicht mehr von Großraum, wir reden von New Work, das sind ja immer so Buzzwords, die da mitschwingen, aber Fakt ist, es sind eher offene, leicht zu erreichende Flächen, die haben Anforderungen an Lüftung, Filteranlagen sind so Stichworte, ich meine, das Thema Pandemie, wie auch immer geartet, wird uns sicherlich länger begleiten als die Einschränkung und damit einhergehend wird man sicherlich auch ein Stück weit darauf reagieren müssen. Also was für eine Lüftung habe ich, was für eine Kühlung habe ich, wie schädlich oder idealerweise wie gut ist die fürs Wohlbefinden. Ja? Und das, auch das werden Themen sein, die technischer Natur sind, die halt an Anforderungen an Eigentümer gestellt.
Ja genau, da muss man auf dem Schirm haben.
Und die Mitarbeiter werden ja jetzt nicht entweder alle wieder zu Hause oder alle wieder ins Büro gehen, sondern das hybride Arbeiten. Das merken wir auch, dass auch technisch eben natürlich etwas anderes, ob jeder vor seinem eigenen Rechner sitzt mit einer Kamera oder ob mehrere Leute in einem Raum sitzen und dann mit Menschen zusammenarbeiten, die eben nicht in dem Raum sind. Das sind ja andere Raumkonzepte und auch technische Anforderungen.
So könnte man natürlich das Wissen, das man jetzt gewonnen hat in der Pandemie, auch neu nutzen. Ich weiß jetzt, wie Videokonferenzen funktionieren, aber das heißt ja nicht, dass ich das immer alleine machen muss, sondern das können ja auch Teams sein, die dann da zusammenkommen. Ich würde gerne, Juli, nochmal zu den juristischen Rahmenbedingungen kommen. Es war ja so, als die Pandemie begann, dass man das Homeoffice nicht so richtig einordnen konnte. Die einen haben es mit Telearbeit verglichen, die anderen den Regelungen, die es zu mobilen Arbeiten gibt. Wo ist man da heute? Hat man das ein bisschen klarer?
Telearbeit war eigentlich das, was im Gesetz so vorgesehen war und geregelt war, auch eine Arbeitsstättenverordnung und auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft war, insbesondere eine Gefährdungsbeurteilung musste da stattfinden, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist. Letztlich ist Telearbeit nur eine Verlagerung des Büros nach Hause. Also wenn der Mitarbeiter keinen Arbeitsplatz mehr in der Betriebsstätte hat, sondern nur noch von zu Hause arbeitet, das war immer der Grundgedanke von Telearbeit, dann kann der Arbeitgeber auch einen Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten des Arbeitnehmers einrichten, der dann aber auch eben genauso ausgestattet sein muss, dieser Arbeitsplatz, wie der im Büro. Dann gab es immer die alternierende Telearbeit und es gibt noch diese sogenannte Heimarbeit. Das war jetzt noch eine spezielle Form, die geregelt war. Und was jetzt in der Praxis die größte Bedeutung hat, ist die mobile Arbeit. Die war auch schon vorher privilegiert in dem Sinne, weil mobile Arbeit letztlich bedeutet, dass der Mitarbeiter woanders arbeitet, aber man nicht genau weiß, wo er arbeitet. Also es muss nicht zwingend zu Hause sein, sondern kann im Café, im Zug irgendwo sein. Und da ist es natürlich schwierig, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Und wie sitzt der da gerade richtig im Zug oder nicht? Hat auch da der Gesetzgeber schon erkannt, dass die alten Bestimmungen da eben nicht so gelten können und dem Arbeitgeber es ermöglicht, bestimmte Dinge auch dem Arbeitnehmer zu überlassen, dass der selber entscheiden kann, wie er da sitzt. Aber man muss ihn nur entsprechend unterrichten und schulen auch, damit der Arbeitnehmer auch weiß, wie man sich normalerweise an den Tisch setzt.
Sind da neue Regeln dazugekommen inzwischen?
Ja, was uns immer umgetrieben hat, war das Thema Haftung und Unfallversicherung und solche Themen, wenn man zu Hause gearbeitet hat. Da war vor allem die Rechtsprechung immer etwas restriktiv. Also es war immer ein Unterschied, ob ich mir an der Arbeitsstätte ein Glas Wasser während der Arbeit aus der Küche hole oder ob ich das im Homeoffice oder zu Hause getan habe. Zu Hause war der Arbeitsunfall auf dem Weg zur Küche oftmals eben nicht gedeckt, also versicherungsrechtlich gedeckt, weil eben der betriebliche Zusammenhang nicht sicher dargestellt werden konnte. Und jetzt gibt es das sogenannte Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Das hat auch Regelungen im SGB geändert. Also im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz vermutet man es vermutlich erstmal nicht.
Ja, genau, es klingt nach diversem, aber nicht danach, dass das Homeoffice-Regeln trifft.
Ja, war auch in der Tat ein bisschen eine Überraschung, aber da steht es drin, dass jetzt das Homeoffice oder das Arbeiten zu Hause letztlich dem gleichgestellt ist wie in der Betriebsstätte. Das beinhaltet den Weg zur Küche bezüglich des Wasserglases, aber auch was die Kinderbetreuung angeht. Wenn man von seinem Wohnort, also seiner Wohnung, das Kind in die Kita bringt und zurück und da zwischendurch verunfallt, ist es genauso, als wenn ich auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, weil das war früher auch anders geregelt. Tatsächlich, es gab eine Rechtsprechung, die tatsächlich gesagt hat, das gehört nicht zum Arbeitsweg oder zur Arbeit dazu. Und deshalb ist das in dem Fall nicht vom Versicherungsschutz abgedeckt. Dann machen wir noch mal so ein bisschen die wichtigsten Regeln, sowohl für ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen. Wie viel ist da Freiwilligkeit? Also kann ich jemandem seinen Arbeitsplatz wegnehmen, ohne dass er dem zustimmen muss? Also kann ich sagen, du arbeitest nur noch zu Hause?
Das geht nicht. Also vor allem schon mal zu Hause ist natürlich schwierig, weil ja der Mitarbeiter, weil die Mitarbeiterin natürlich selbst das Recht hat zu entscheiden, was in der eigenen vier Wänden und in der Wohnung.
Stimmt, jetzt muss ich sagen, dass das ein bisschen übergriffig wäre.
Genau, also das geht nicht einseitig. Das beruht alles letztlich auf Freiwilligkeit und wird dann natürlich entsprechend geregelt, in welchem Rahmen die Freiwilligkeit möglich ist. Und natürlich auch betrifft das auch Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Mit denen sollte man natürlich sofort einbinden, um dann den entsprechenden Rahmen da festzulegen. Aber die Freiwilligkeit ist bei allem da ein ganz großes Wort.
Okay, nehmen wir mal an, ich mache das freiwillig. Sie haben gerade schon gesagt, dann muss der Arbeitgeber tatsächlich auch meinen Arbeitsplatz zu Hause einrichten. Also das heißt, den Schreibtisch, den Computer und Ähnliches bezahlen, so wie er meinen Arbeitsplatz ja auch im Büro zur Verfügung stellt.
Auch das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt sehr davon ab, ob der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende wirklich aus freien Stücken eben mobil arbeiten möchte. Und wenn das der Fall ist, ein Indiz dafür ist natürlich, dass das Unternehmen auch an der Betriebsstätte weiterhin einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, also dass auch wirklich eine Wahlmöglichkeit existiert. Und wenn diese Wahlmöglichkeit existiert, dann gibt es nicht grundsätzlich diesen Erstattungsanspruch nach das 76 BGB ist das. Aber auch darüber gibt es natürlich betriebliche Regelungen, die oft getroffen werden, welche Ausstattungsmerkmale da irgendwie so ein Arbeitsplatz dann hätte. Und der klassische Telearbeitsplatz, so wie er eingerichtet war, also früher mit Fax, heute macht man es ja ein bisschen anders.
Es klingt auch schon so ein bisschen altmodisch, Telearbeit.
Telearbeit, genau, wie dieser Videotextvorgänger.
Ja, oder wie BTX oder so, ne?
Das ist genau. Ja, das ist ja mittlerweile eigentlich überwiegend einfach nur ein Laptop.
Ja. Wie ist das für Arbeitgeber? Ab wann haben die genug Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt? Weil, also sie haben ja gerade beide auch schon so Desk-Sharing-Modelle beschrieben. Ab wann ist das gewährleistet? Also ich kann natürlich sagen, da ist jeder, aber wenn es nur, weiß ich nicht, 5 Plätze sind für 15 Leute, könnte das ein bisschen schwierig sein, dass da alle gleichzeitig arbeiten können. So viel können ja nicht Urlaub nehmen oder krank sein.
Also eine genaue Grenze gibt es da nicht, aber es ist eben so, dass die Mitarbeiter auch selbst frei entscheiden können müssen, wann sie dann wieder im Büro arbeiten. Und wenn das natürlich nicht gewährleistet ist, dass statistisch gesehen alle gleichzeitig dann auch arbeiten können, dann wird es eben schwierig. Das hat wieder steuerrechtliche Implikationen, insbesondere für die Absetzbarkeit von Kosten, für Arbeitszimmerkosten. Da gibt es ja Rechtsprechung auch des Bundesfinanzhofs, meine ich sogar dazu, wie das bei Poolarbeitsplätzen ist. Ich glaube, ein Verhältnis von 8:3 hat damals an die Richter gesagt. Galt als ungünstig, dass die Mitarbeitenden dann eben nicht frei entscheiden können, wann sie ihre Tätigkeit auch wieder am Arbeitsort in der Betriebsstätte wahrnehmen.
Herr Lindner, ich würde gerne ein bisschen in die Zukunft gucken. Sie haben die Bedeutung des Büros, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wird, schon umrissen. Passt der Markt denn dazu? Also ist das, was heute auf dem Markt da ist, schon passend zu den Bedürfnissen? Mal abgesehen davon, dass man den Platz selber natürlich nochmal neu gestalten kann, aber so an den Gebäuden und den Bedingungen, die da herrschen?
Ich würde sagen, an vielerorts ja. Also definitiv die Büros, die in unserer Welt zur Verfügung stehen oder gebaut werden sollen, projektiert sind, entsprechend schon an vielen Stellen dem, was auch nachgefragt wird. Man muss vielleicht auch da mal ehrlich zu sich selbst oder wirklich mal in sich reinhören, wir reden dann nicht über eine Neuerfindung vom Büro. Ja? Also so weit geht das Ganze dann nicht. Ich finde nur ganz interessant, was wir jetzt auch gerade gehört haben. Ja? Wir reden immer auch in unserer Welt von Desk-Sharing-Quoten und, wo man so geneigt ist, schnell über Einsparungen auch zu kommen, ja, oder das vor allen Dingen aufgrund von Einsparungen umsetzen zu wollen. Und dann kommt ein ganz anderer Aspekt, das kann ich mal ganz gar nicht unendlich ausgestalten für uns. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wo wir dann wieder ansetzen und wo wir im Zweifel auch gemeinsam ansetzen müssten eigentlich, um zu sagen, okay, was darf ich denn überhaupt rein rechtlich? Was kann ich per se umsetzen? Und was bietet die Immobilie? Ja? Und ich glaube, das, was wir am Ende sehen werden, ist ein individueller Mix pro Unternehmen, wie ihre Leute abteilungsübergreifend zusammenarbeiten sollen. Und die Büros, die wir im Markt haben und die Leerstände, die wir haben, Untermietflächen, all das, was da im Moment angeboten wird, entspricht in vielerlei Hinsicht von den Grundzügen all dem, was heute auch nachgefragt wird. Es wird halt, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Und das ist das Entscheidende, weil der Individualismus der einzelnen Unternehmen sichergestellt sein muss. Und dann brauche ich einen flexiblen Eigentümer sicherlich auf der Seite, der gewillt ist, das auch umzusetzen.
Was bedeutet das für Bauaktivitäten? Wird dann auch noch viel gebaut? Es ist eigentlich mal viel von Hochhäusern die Rede. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch das Gefühl, wofür braucht man die noch?
Ich hoffe, die brauchen wir. Also ich glaube, wenn wir jetzt beides ja vom Ursprung Düsseldorfer Unternehmen, und ich glaube, Düsseldorf ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das halt auch ein bisschen in die Zukunft blicken, auch eine Stadtentwicklung nach vorne bringt. Beispiel Köbogen, der Abriss des Tausendfüßlers. Das sind keine Hochhäuser, aber es ist auf jeden Fall Stadtentwicklung. Und ich glaube, dass wir auch mangels Platz sicherlich über Hochhäuser nachdenken müssen, ganz entscheidend. Wichtig dabei wird, der Büronutzer und der einzelne Mitarbeiter, der will die Verzahnung von Büro und Arbeiten und aber halt auch Leben und Freizeitgestaltung. Und das ist ein Thema, was zukünftig immer mehr, also da ist die Stadtentwicklung sicherlich gefordert, da sind die Projektentwickler gefordert, halt auch ein Multi-Use in solchen besagten Hochhäusern versuchen umzusetzen. Weil sonst haben wir halt immer wieder das Thema, dass wir über Bürostandorte sprechen, die abends dann irgendwann leer sind, die vielleicht innen dann attraktiv sind, aber außen immer mit Aufwand verbunden sind, dass ich nicht in mein Lieblingsrestaurant gehen kann, dass ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen kann. Ja, und das sehen wir ja überall, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema wird.
Wie ist das mit dem Verkehr? Sie sprechen es gerade an. Was hat da die Pandemie schon verändert? Was merken Sie auch da aus den Nachfragen? Also brauchen die Leute noch so viel Tiefgaragenplätze? Brauchen die deutlich mehr E-Ladesäulen? Oder einfach nur eine Monatskarte?
Auch da ein bisschen was von allem, würde ich sagen. Definitiv, also Stellplätze, wir reden immer sehr, sehr häufig darüber, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, weil auch Düsseldorf eine Pendlerstadt ist, viele kommen von außerhalb, aber, und da tragen ja zwei Faktoren jetzt aus meiner Sicht mit rein, einmal sicherlich politische Entscheidungen, die das Thema Elektromobilität forcieren und dann natürlich aber auch energetische Vorsorge zu treffen, die dann wiederum auch sicherstellt, dass so ein E-Ladebedarf, der dann auf einer Immobilie mit x Quadratmetern halt auch entsprechend umsetzbar ist.
Ja. Aber das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Also das passt im Moment noch so einigermaßen, aber wenn ich mir vorstelle, es wächst weiter so, dann werden Sie 2025, 2030 gar nicht genug Strom an die Stelle kriegen, um diese Ladesäulen mit der vernünftigen Geschwindigkeit irgendwie zu betreiben. Also Sie werden da laden können, aber das wird dann, müssen es
nach
auch
so einer nach dem anderen.
Genau, entweder einer nach dem anderen oder das Auto bleibt sehr lange neben dem anderen stehen.
Aber das wäre wieder für die Unternehmen besser, dann bleiben die Arbeitnehmer länger im Büro.
So,
so wird ein Schuh draus. Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich eher ein Thema, was vielleicht Energieversorger beantworten sollten, wie da Lösungen aussehen. Aber
dass die Entwickler und auch die Immobilien-Eigentümer müssen daran. Ne?
Also und das sehen wir, wenn man jetzt mal, also ich kann jetzt so von zwei Beispielen berichten, die auch in Düsseldorf relativ groß beworben werden. Ja, das ist einmal der EUREF Campus, der in Berlin sehr, sehr erfolgreich ist, also der das Thema Kommunikation und vor allen Dingen Nachhaltigkeit mit sich bringt. Und solche Konzepte, um eins jetzt an der Stelle mal zu nehmen, sind halt genau das, wo die Nutzer am Ende des Tages auch nachfragen und hinwollen. Ja, weil sie sagen, ich habe Kommunikation auch über mein Unternehmen hinaus, weil ich dann vielleicht den einen oder anderen Dienstleister dort finde, der mir auch weiterhilft, ja, in meinem Business. Das zweite ist, ich kann so ein Thema aus nachhaltiger Energiegewinnung. In Düsseldorf ist es geplant, dass die Energie aus dem nebendran liegenden See unter anderem eingespeist wird. Also all das sind so Themen, wo ich sage, da muss man zukünftig dran denken, ob das dann weitergeht bei anderen Objekten mit Photovoltaik und, was es alles gibt. Aber ich glaube, da, das steckt noch so ein Stück weit in den Kinderschuhen an der einen oder anderen Stelle. Und bei anderen, und die sind sehr, sehr erfolgreich, ist es halt schon deutlich weitergedacht.
Wobei man auch sagen muss, der Dienstwagen als solches hat natürlich auch bei ArbeitnehmerInnen schon abgenommen, die Bedeutung, also auch gerade bei einer jüngeren Generation. Also wir kriegen vermehrt auch die Anfragen, dass wir jetzt eine Richtlinie für E-Bikes erstellen sollen. Okay.
Was muss man da regeln? Also was ist das dann einfach, dass man, wie man das benutzt oder wo man es abstellt oder was muss man dann tun?
Ja, am Ende ist es natürlich ähnlich wie mit einem Dienstwagen, ne? Also es ist dann halt nicht mehr das Fahrzeug, sondern das Fahrrad, das dann eben geregelt wird. Das sind letztlich ähnliche Bestimmungen.
Okay, also auch ein Stellplatz beispielsweise, ein gesicherter.
Ja, oder auch welches Fahrrad, wie da die Leasingdauer ist es und sowas. Ne? Und was man da so, in welchem Budget man sich da was aussuchen darf. Und auch bei den Fahrzeugen hat sich natürlich viel geändert. Es gibt ja viele Arbeitgeber, die haben dann nach CO2-Grenzen haben sie eingefügt. Jetzt sind E-Fahrzeuge auch steuerlich begünstigt, aber auch viele Arbeitgeber aus unserem Mandantenkreis, die legen Wert darauf, dass die Fahrzeuge dann auch tatsächlich mit Strom beladen werden. Also wenn man jetzt ein Hybridfahrzeug nimmt, da gibt es ja auch immer mal wieder die Gerüchte, dass die Fahrzeuge oft eigentlich nur noch mit dem Benzinmotor gefahren werden und das Ladekabel dann noch
vielleicht Staub angesetzt.
Verschweißt im Kofferraum.
Verschweißt im Kofferraum nicht, genau. Da gibt es mittlerweile Bestimmungen auch, die unsere Mandanten in die Fahrzeug- oder Dienstwagenvereinbarungen einfügen, dass man das auch tatsächlich nutzen muss. Aber ich glaube, die Bedeutung des Fahrrads, gerade hier so in Düsseldorf, merke ich, die hat zugenommen. Also wahrscheinlich dann auch mehr Fahrradstellplätze zur Verfügung stellen im Büro der Zukunft.
Ne? Ja, und die vor allen Dingen nicht einfach nur vorm Haus, sondern auch, ne, ähnlich in einem Fahrradraum, der entsprechend dimensioniert ist, ja, der vielleicht dann auch die eine oder andere Steckdose hat. Also
ist nicht mehr der Fahrradkeller, ne? Oder die genau, drei Bügel, die irgendwie.
Ja, genau. So, wo man sein Fahrrad abschließt, ja, weil die auch einen anderen Gegenwert wiederum haben. Ja? Also ich meine, das ist de facto ein ganz, ganz großes soziales Thema, was ja jeden betrifft. Also ich meine, du fährst, glaube ich, auch relativ regelmäßig mit dem Fahrrad ins Büro.
Ja,
ne?
Fast ausschließlich, ja.
So, und auch das ist ja wieder ein viel größeres Thema, weil ich dann, wenn ich es schaffe, die umliegenden Städte, also die Pendlerstädte ein Stück weit anzubinden, dann schaffe ich halt auch Attraktivität für andere oder alternative Verkehrsmittel.
Prima, wir kommen zu unserer Abschlussrunde, die trägt den schönen Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Und meine beiden Gesprächspartner geben jetzt nochmal in maximal einer Minute Tipps, wie man das heutige Thema praktisch umsetzen kann. Herr Lindner, was möchten Sie empfehlen?
Ja, ich kann nur empfehlen, aus unseren Erfahrungen, sich frühzeitig mit dem Thema und ernsthaft vor allen Dingen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Eben nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern insbesondere auf die Mitarbeiter hören, auf die Kollegen hören, auf die Führung hören, auf das Unternehmen an sich auch mal zu hinterfragen und Strukturen zu hinterfragen und dann darauf aufbauen, Entscheidungen zu treffen. Ja? Und die sind völlig unabhängig aus unserer Sicht. Verbleibe ich, möchte ich umziehen, vergrößern, verkleinern, weil das wird das Ergebnis dann sein. Und wenn ich das sicherstelle und diesen Vibe, der im Moment so ein bisschen herrscht, ich habe so das Gefühl, es herrscht ja an gewissen Stellen auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung, ja, weil man raus will, weil man wieder irgendwie was erleben möchte, das kann man auch durchaus ins Positive wenden.
So ein bisschen das, was im Privaten letztes Jahr stattgefunden hat, jetzt auf den Arbeitsplatz übertragen.
Absolut.
Also, Herr Juli, was ist Ihr Tipp?
Die Erfahrung zeigt, es ist sehr wichtig, dass man Stakeholder direkt mit einbezieht, also die Mitarbeitenden da den Bedarf abfragt und auch die Wünsche abfragt. Denn es ist ja alles auf Freiwilligkeit, fußt eben die moderne Arbeitswelt. Das muss man schon sagen, wie die Mitarbeitenden miteinander arbeiten. Dann aber auch direkt den Betriebsrat mit einbinden. Der ist natürlich auch nochmal näher dran an den Mitarbeitenden und kann da auch wesentlichen Input liefern, aber ist natürlich auch durch Mitbestimmungsrechte sowieso immer schon mit an Bord. Und da ist die Kommunikation zwischen den Einzelnen, also auch Führungskräfte, immer mitnehmen, denn die sind oft, was wir so mitbekommen, in dieser hybriden Arbeitswelt fühlen die sich manchmal ein bisschen verloren und wissen nicht, wie sie die Unternehmensziele erfüllen sollen, wenn sie gefühlt jedenfalls nicht mehr den Zugriff so auf ihr Team haben. Also auch die mitnehmen und schulen.
Würden Sie empfehlen, das anonym zu machen? Ist das Ihre Erfahrung? Oder kann man sowas auch in einem Plenum machen, wo sagt, alle Mitarbeiter kommen zusammen und erzählen ihre
Ideen? Das läuft, so wie wir es sehen, eigentlich auch schließlich anonym.
Anonym mit Anwesenheit. Also wir machen das in einer digitalen Umfrage, durchaus im Beisein aller Beteiligten mit einem Mobilgerät und man sieht die Ergebnisse relativ schnell auf dem Schirm, ja, und kann dann erste Schlüsse draus ziehen.
Zumindest eine Zuschauerabstimmung im Fernsehen.
So ja, bisschen. Genau. Und da geht's häufig erstmal nur um Stimmungsbild und dann je nach Teilnehmerzahl ist es dann wirklich erstaunlich, was dann da auch kommt. Also das ist wirklich interessant, das kann ich nur jedem empfehlen, das in einer adäquaten Runde mal zu machen. Also das ist wirklich, bringt schon die ersten Erkenntnisse, ohne dann tiefer ins Thema einsteigen zu müssen.
Prima. Dann möchte ich auch zum Schluss noch einige hoffentlich hilfreiche Hinweise geben. Ich möchte gleich drei Internetseiten empfehlen, nämlich einmal projektlabor.works, antheon.de und natürlich auch vanguard.de. Da sind Blogbeiträge zu aktuellen arbeitsrechtlichen Fragen und natürlich auch die weiteren Folgen unseres Podcasts zu finden. Die andere Möglichkeit, mit den Beteiligten Kontakt aufzunehmen oder auch mehr zum Thema zu erfahren, sind die LinkedIn-Seiten von Antheon und Vanguard. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge von Vanguard spricht. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnern, Thorsten Runte vom Podcast-Studio NRW und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.